wirklich an dieser Fragestellung dran, wie können wir denn zukünftig agieren, um Infektionsgeschehen weiter zu beobachten und auch eindämmen zu können.
Welche Prozesse haben wir und wie können wir die über eine agile Infrastruktur abbilden? Und zwar nicht nur in einem Landkreis, sondern am besten halt eigentlich über die ganze Republik.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcasts. Heute zu Gast sind Dr. Markus Philipp Zimmer, Postdoktorand am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Leuphana, und Dr. Christina Lemmer, Chief Digital Officer beim Landkreis Lüneburg. Schön, dass ihr heute dabei seid. Gemeinsam habt ihr beide im interdisziplinären Forschungsprojekt Zielkontakt zusammengearbeitet, welches im Zuge der Corona-Pandemie entstanden ist und sich mit dem Thema der Kontaktnachverfolgung auf verschiedensten Ebenen auseinandergesetzt hat. Zielkontakt steht für zukunftsfähige Informationslogistik zur digitalen Kontaktnachverfolgung bei Infektionskrankheiten. Und da das auch ein kleiner Zungenbrecher für mich sein kann, werden wir auf jeden Fall im Verlauf der Folge bei Zielkontakt, also der Kurzform, bleiben. Ich glaube, wir erinnern uns alle auch noch sehr gut an die Debatten rund um die Kontaktnachverfolgung, vor allem im Zuge der Implementation der Corona-Warn-App. Und für mich persönlich war dies auch das erste Mal, wo ich mich bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Erzählt doch gerne einmal kurz etwas zu eurer Person und mit welchem Hintergrund und welchen Beweggründen ihr genau bei diesem Forschungsprojekt gelandet seid und welche Rolle ihr darin gespielt habt.
Sehr gerne. Also Markus Zimmer, bin seit 2021 als Postdoktorand an der Leuphana. Davor war ich Doctoral Researcher, also Doktorand an der University of Turku in Finnland in Kollaboration mit der Mercedes-Benz AG hier in Deutschland und habe zum Thema digitale Transformation geforscht und bin dann 2021 im Oktober an die Leuphana gekommen mit dem Thema Responsible Digital Transformation, also verantwortungsvolle digitale Transformation. Und in dem Zusammenhang kam dann auch dieses Projekt, oder wurde ich auch dieses Projekt mit reingenommen zum Thema zukunftsfähige Informationslogistik, also ZIL, Kontakt für die Kontaktnachverfolgung, weil es da auch ein bisschen um die Frage natürlich ging, wie kann man sowas eigentlich auch verantwortungsvoll aufziehen im Sinne von datenschutzkonform, nicht invasive Sensorik in manchen Bereichen, weil wir hatten ja die Situation, dass bei der Corona-Warn-App zwar eine digitale Lösung bestand, aber natürlich nicht jeder konnte das nutzen. Also man brauchte irgendwie ein Smartphone und bei iPhone musste es ja mindestens iPhone 6 sein, damit das Betriebssystem oder das Gerät das überhaupt unterstützt. Und nichtsdestotrotz gab es ja auch zum Beispiel keine Schnittstelle zwischen der Corona-Warn-App und dem Gesundheitsamt und dem RKI dann eigentlich. Also es waren ja eigentlich zwei komplett verschiedene Systeme für die Kontaktnachverfolgung. Und im Januar 2021 wurde der Projektantrag aufgesetzt und damals waren dann auch die Corona-Zahlen wieder recht hoch. Das war so ein bisschen der Kontext, wo man gesagt hat, hey, wir sehen eigentlich in der Pandemie zum wiederholten Mal, dass die Infektionszahlen hochgehen und die Gesundheitsämter mit den Nachverfolgungsprozessen einfach Probleme haben, weil die bisherigen Prozesse nicht richtig skalieren. Und dann war die Frage, wie kann man das eigentlich besser aufziehen? Und das hat man dann in diesen Projektantrag gegossen für Zielkontakt. Und die Idee war es, und so haben wir es dann auch umgesetzt, dass es vier Arbeitspakete gibt. Die ersten beiden haben sich mit Sensorik beschäftigt. Zum einen, also bei Arbeitspaket 1 war der Fokus auf nicht-invasive Sensorik, bei Arbeitspaket 2 auf datenschutzkonforme Sensorik und bei Arbeitspaket 3 ging es dann tatsächlich um Technologieakzeptanz und im vierten haben wir uns angeschaut, wie die gesamte Infrastruktur einfach ausschaut, also die Informationslogistik, und da haben wir dann auch mit den Gesundheitsämtern gesprochen, wie eigentlich die Prozesse ausschauen.
Ja, und du bist ja jetzt auch, Christina, hier vom Gesundheitsamt und genau, magst du dich auch noch einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank. Christina Lemmer, mein Name. Ich bin seit Mai 21 CDO, Chief Digital Officer beim Landkreis Lüneburg. Vorher habe ich ähnlich wie Markus auch promoviert im Bereich Wirtschaftsinformatik, digitale Transformation, vor allem mit Spezialisierung auf Digitalisierungsstrategien, und bin dann damit auch zum Landkreis Lüneburg gekommen. Und dann kam auch relativ zügig mit Beginn meiner Stelle die Anfrage von der Leuphana mit dem Projekt Zielkontakt. Und wir haben, wie Markus das eben schon beschrieben hat, zu dem Zeitpunkt sind die Infektionszahlen wieder gerade alle hochgegangen. Und wir haben es zum wiederholten Mal gesehen und haben auch festgestellt, mit den Instrumenten, die wir gerade haben, haben wir trotz dessen ein wiederholtes Aufkommen sehen können und waren auch wirklich in dieser Fragestellung dran, wie können wir denn zukünftig agieren, um Infektionsgeschehen, natürlich jetzt speziell nochmal ausgelöst durch die Pandemie, aber vor allem auch in anderen Bereichen weiter zu beobachten und auch eindämmen zu können, also präventiv vorgehen zu können, um Infektionen schon relativ zügig eindämmen zu können und die Kontakte aufzunehmen, um weitere Infektionen zu vermeiden. Wie gesagt, Corona war dann natürlich nochmal ein Faktor, der uns da sehr gepusht hat. Generell ist es aber so, dass das Gesundheitsamt einen einzelnen Bereich hat, der sich komplett um den Infektionsschutz kümmert. Und dementsprechend haben wir uns total gefreut, dass die Leuphana dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, lass uns doch einmal gucken, wie können wir das dann auch gemeinsam gestalten, gerade dann in den verschiedenen Arbeitspaketen, die Markus schon angesprochen hat, wenn es dann auch darum geht, konkret mal in unsere Prozesse zu gucken und zu schauen, an welcher Stelle können wir denn da nochmal optimieren, die Nachverfolgung auch einfach klarer, deutlicher, einfacher für den Bürger, aber auch vor allem für uns dann auch festhalten.
Und vielleicht auch nochmal, um über deine Berufsbezeichnung als Chief Digital Officer zu sprechen. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das vorher noch nie gehört hat, also der dieser Begriff sehr neu ist. Und könntest du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was sind da deine Aufgabenbereiche, was bedeutet es, Chief Digital Officer zu sein? Ja, was hängt damit zusammen und für was bist du verantwortlich?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich noch sehr frisch, auch für die öffentliche Verwaltung solch eine Stelle zu haben. Die wurde auch damals neu geschaffen. Genau, meine Aufgaben sind, dass ich vor allem den strategischen Rahmen der digitalen Transformation im Landkreis setze. Also wo wollen wir denn hin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und wie können wir, so eine Digitalisierungsstrategie ist ja immer eine Fusion von einer regionalen Entwicklungsstrategie und einer IT-Strategie, wie können wir also mit den modernen technologischen Hilfsmitteln, die wir haben, die wir alle in der Tasche haben, unser Smartphone zum Beispiel, auch so agieren, dass wir die Serviceleistungen für den Bürger 24/7 jemals erreichbar zur Verfügung stellen können. Also das ist uns da ein großes Anliegen. Und wie gesagt, wie die Strategie, wie wir da hinkommen, dann auch kreisweit, das ist eine meiner Aufgaben und genau damit einhergeht, aber auch natürlich digitale Kompetenzen bilden. Denn wenn wir komplett digital werden, müssen wir alle mitnehmen, alle abholen und dafür brauchen wir natürlich auch an den unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Kompetenzen, sowohl beim Bürger als auch intern in der Verwaltung.
Genau, und welche Disziplin, also es ist ja ein interdisziplinäres Forschungsprojekt gewesen, und welche Disziplinen waren denn da vertreten? Also wie habt ihr euch zusammengefunden? Was waren da die Kriterien der Zusammenstellung des Teams? Vielleicht auch an dich, Markus, als Projektkoordinator.
Also das lief eigentlich so ab, dass erstmal intern geschaut wurde, wer hätte Interesse daran und wer sind denn auch Stakeholder, sag ich jetzt mal, aus so disziplinärischen Richtungen, mit denen man da drauf schauen kann. Und da hat sich halt relativ schnell gefunden, dass es einmal Herrn Funk war, Professor Funk aus dem Institut für Wirtschaftsinformatik, mit ihrem Fokus auf angewandtes Machine Learning und AI-Themen und mit Sensoren arbeiten und entsprechend Daten verwenden. Dann hatten wir einmal aus dem Engineering-Bereich Herrn Professor Heger dabei, wo es dann eher so auch in Richtung Produktionsumfeld ging. Bei Herrn Funk war der Fokus nachher eher auf Handel und Großveranstaltungen beispielsweise, was man sich angeschaut hat als Anwendungskontext. Und das dritte Projekt war, kam aus der Psychologie heraus. Also da haben wir Herrn Professor Lehr dabei gehabt mit der Frage Technologieakzeptanz. Also sieht man einfach, dass es verschiedene, also dass es in diesem Kontext, in diesem Anwendungsfall Kontaktnachverfolgung einfach verschiedene Betrachtungsweisen gibt, die man einnehmen kann. Und je nachdem, aus welcher Disziplin man kommt, findet man halt was anderes an diesem Kontext spannend oder einen anderen Sachverhalt davon forschungswürdig. Und entsprechend haben wir halt dann diese drei Richtungen schon mal dabei gehabt. Und die vierte war dann, ja, ich würde es mal sagen, ein bisschen klassischer Wirtschaftsinformatik mit der Frage der Informationsinfrastruktur und Informationslogistik. Also wie kann man Informationen überhaupt entlang dieses Prozesses bereitstellen? Welche Informationen braucht es, wie können uns Systeme das unterstützen, gibt es vielleicht auch Systeme, die das aktuell nicht richtig unterstützen, sondern eher sogar ein Hindernis darstellen. Das war dann so das vierte Projekt, die vierte Sichtweise. Und Ziel war es einfach, aus so verschiedenen Richtungen wie möglich auf das Thema draufzuschauen, damit man auch ein bisschen ganzheitlichen Blick bekommt, wie Kontaktnachverfolgung eigentlich läuft und auch verschiedene Potenziale auszuschöpfen.
Das Projekt bestand ja auch aus 4 Arbeitsblöcken, wie du bereits erwähnt hast. Und welche sind diese genau? Also könntest du da nochmal genauer drauf eingehen, welche Ziele dabei verfolgt wurden? Also ihr habt ja unter anderem auch verschiedene Technologien wie Wi-Fi und Infrarotsensoren evaluiert und unter anderem auch die Mensa als Testort genutzt. Und wie genau waren denn diese Arbeitsblöcke aufgeteilt? Wer war für was verantwortlich?
Ja, also das Projekt in der Mensa war tatsächlich mit den Wi-Fi-Sensoren. Infrarot war AP1, also Arbeitspaket 1, und WLAN oder Wi-Fi-Sensoren haben wir verwendet in Arbeitspaket 2. Wie war das Ganze aufgebaut? Also zum einen waren die Projekte, also die einzelnen Arbeitsschritte waren teilweise recht separat voneinander betrachtbar. Wir haben aber natürlich regelmäßig Austausch gesucht. Also gerade zum Beispiel bei AP1 und AP2 konntest du sagen, die haben zwar mit anderen Sensoren gearbeitet und entsprechend auch mit einem anderen Anwendungsfall, aber eigentlich war die Problematik die gleiche. Und zwar, wie kann ich auf Basis einer gewissen Datensammlung die Trajektorien, also die Bewegungstrajektorien, davon haben wir gesprochen, also wie sich Menschen durch den Raum bewegen. Ja? Und wo kommt es zum Beispiel zu Knubbels? Also wo können wir sehen, dass da mehrere Menschen über den gleichen Zeitraum irgendwie miteinander zu tun hatten. Und natürlich auch die Frage, wie kann ich dann hinterher auch vielleicht rausfinden, welche Menschen das waren oder wie kann ich nachher vielleicht auch kontaktieren, weil ich meine, bei der Kontaktnachverfolgung ist ja eigentlich das Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Infektionskrankheit irgendwie eindämmen, dass ich dann auch die Infektionskette unterbrechen kann. Und damit ich die unterbrechen kann, muss ich auch die Menschen irgendwie kontaktieren können. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir mit Infrarotsensoren arbeiten, dann wissen wir nicht, wer da ist. Und das war auch das Ziel davon. Also war bei Arbeitspaket 1 war es tatsächlich das Ziel, sich anzuschauen, gibt es eigentlich Sensorik, die nicht invasiv ist. Also nicht invasiv im Sinne von, du musst selber nichts dafür machen, damit dir geholfen wird bei der Kontaktnachverfolgung. Und es wird aber auch nicht eindeutig identifiziert, welche Personen da jetzt waren. Also deswegen haben wir auch klar gesagt, es soll nicht mit Kameras funktionieren. Das wäre auch datenschutztechnisch ein bisschen komisch, also mit sowas wie Gesichtserkennung. Und da hat man verschiedene Sensoren ausprobiert und ist dann dabei zum Ergebnis gekommen, dass Sensoren, also war auch eine Teilaufgabe von Arbeitspaket 1 zu schauen, welche Sensoren gibt es eigentlich am Markt, welche kann man einsetzen und kam dann zum Ergebnis, dass Infrarotsensoren vom, ich sag jetzt mal, Anschaffungspreis, vom Setup und auch von den Ergebnissen eigentlich das vielversprechendste war. Und dann hat man versucht mit verschiedenen Setups erstmal hier in so einer Art Labortesting in einem kleinen Raum zu schauen, wie muss ich die Sensoren eigentlich anordnen, welche Probleme gibt es da, zum Beispiel bezüglich Deckenhöhe, bezüglich Abstand der Sensoren. Wir hatten einen witzigen Fall, da war es dann so, dass wenn du dir einen Kaffee geholt hast und der Kaffee war noch heiß, dann sah das teilweise so aus, als würdest du mit zwei Menschen in diesem Raum gerade stehen, weil die Sensoren halt die Kaffeemaschine aufgrund von Wärme aufgenommen haben. Und dann haben wir natürlich versucht, wie können wir eigentlich Berechnungsmodelle finden, dass man sowas erkennen kann. Also dass dann das Berechnungsmodell über die Datenwolke einfach weiß, die verschiedenen Datenpunkte, okay, dies scheint jetzt wirklich ein Mensch zu sein, einfach von der Größe, der Anzahl der Datenpunkte, oder es ist wirklich eigentlich eher eine Kaffeetasse oder sonst irgendwas. Und dann kann man halt auch rausfinden, okay, sind es halt zwei oder drei Menschen. Und im nächsten Schritt haben wir natürlich auch versucht, kann ich denn herausfinden, ist es möglich, auf Basis der Daten herauszufinden, welcher Mensch hat sich von wo nach wo bewegt? Also jetzt stellen wir mal den Fall vor, zwei Menschen laufen in den Raum rein, einer kommt von der einen Tür, der andere von der anderen Tür und sie sind irgendwie so sich gegenübergestellt und dann treffen die sich in der Mitte und laufen zurück. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wer läuft jetzt eigentlich zu welcher Tür zurück. Und das war halt so diese Frage, ne, dass man halt herausfinden kann, wer kam dann eigentlich von wo und geht dann wohin, weil darüber kann man halt auch herausfinden, wer ist denn dann der Mensch eigentlich im Nachhinein gewesen, wenn es jetzt da zum Infektionsfall kam. Ja, im Arbeitspaket 2, das mit der Mensa, mit den WLAN-Sensoren, da haben wir versucht, also da war die Idee, dass man sagt, die WLAN-Geräte, die wir haben, also Smartphones, Tablets, aber meistens halt eigentlich eher das Smartphone, was man meistens auch bei sich trägt, sucht ja regelmäßig nach einem WLAN, bei dem es sich einwählen kann und dann werden immer solche Requests gesendet. Also ein Request heißt eine Anfrage, ist hier ein WLAN-Netzwerk? Ja, okay, sag mal, wie heißt denn du? Also kriegt man diese SSID, das ist diese Erkennung, dass man nicht irgendwie sich im WLAN 2, 3, 4, 5, sondern keine Ahnung, zu Hause Magenta 5 oder sowas haben ja die meisten, dass man einfach weiß, welches WLAN-Netzwerk ist es. Und der WLAN-Router oder Beacon, der erkennt natürlich auch diesen Request. Und der kriegt bei dem Request, bei dieser Anfrage, eine MAC-Adresse mitgeschickt. Und die MAC-Adresse ist so eine, ja, sag ich mal, eindeutige Geräte-ID, also die für jedes Gerät irgendwie verfügbar ist und die sich zwar ab und zu ändert, aber jetzt nicht so regelmäßig, dass es nicht möglich wäre, über die zum Beispiel zu schauen, von wo kommt denn diese Anfrage. Und aufgrund der Signalstärke der Anfrage kann ich dann über Triangulation, also Verwendung von 2 bis 3 Sensoren herausfinden, wo befindet sich das Gerät und kann dann natürlich davon ausgehen, dass der Mensch, der dieses Gerät vielleicht in der Hosentasche trägt, auch an diesem Ort irgendwie sich findet. Und dann haben wir gesagt, okay, darüber kannst du halt auch herausfinden, wo sitzen eigentlich Menschen, wo bewegen sich Menschen hin, wo sind vielleicht auch 2 Geräte nah beieinander. Und das Ganze eigentlich auch relativ datenschutzkonform, weil ich meine, diese Requests, also diese Anfragen schicken dir die ganze Zeit ohne dass wir was dafür tun müssen. Ja, und bei Arbeitspaket 3 war dann der Fokus tatsächlich auf Technologieakzeptanz in Senioren- und Altenpflegeheimen. War die Frage, wie also wie müsste man digitale Kontaktnachverfolgung dort aufbauen, dass die Menschen das auch nutzen würden. Und da haben wir halt auch ganz klar die Pfleger und Pflegerinnen als die eigentliche Zielgruppe, sage ich jetzt einmal, die man gewinnen muss, identifiziert, weil die Menschen, die gepflegt werden oder die in Alten- und Pflegeheim wohnen, sind meistens nicht diejenigen, die sich selber diese Geräte anziehen. Ja, und dann sind es eigentlich eher die Pfleger und Pflegerinnen und die müssen selber auch so ein Gerät tragen und da kriegst du halt dann auch sowas wie Hygienevorschriften, dass die eigentlich aufgrund von Hygiene und Verletzungsgefahr nichts am Handgelenk tragen dürfen, jetzt mal als Beispiel. Dann hast du natürlich auch so Sachen wie Akku und dass natürlich auch von denen dann geschaut werden muss, wer wurde denn eigentlich infiziert, also muss irgendwann mal Datenabgleich machen, da hast du noch Besucher, Besucherinnen und das war zum Beispiel da ein Fokusthema, wie kann man es eigentlich hinkriegen, dass selbst bei hohen Fallzahlen noch Besucher und Besucherinnen reinkommen, weil die Pandemie hat ja gezeigt, dass dieses Wegbleiben von Besucherinnen auch dazu führt, dass es emotional und mental für die Menschen in den Heimen und in Einrichtungen schwieriger wird, da irgendwie durchzukommen. Und da war das natürlich ein Ziel zu schauen, okay, wie kann man auch Besucher und Besucherinnen einbinden. Und da haben wir dann ein Szenario entwickelt und das dann in Fokusgruppen mit mehreren Pflegeeinrichtungen diskutiert. Also Fokusgruppen heißt, da hatten wir eine Gruppe von 5, 6, 7 Pfleger, Pflegerinnen, die dann darüber diskutiert haben, ob sie dieses Szenario gut finden, ob sie es verwenden würden, was sie interessant finden, was nicht. Und darüber konnten wir dann Faktoren identifizieren und Merkmale, die wichtig sind, um Technologieakzeptanz einfach zu fördern. Und das haben wir danach noch in einer Online-Befragung mit mehreren hundert Pflegerinnen getestet, da nochmal geschaut, was sind denn jetzt eigentlich die richtigen Faktoren. Genau, Arbeitspaket 4 haben wir unter anderem im Gesundheitsamt Lüneburg gesprochen, also wir hatten mehrere Praxispartner, nicht nur das Gesundheitsamt Lüneburg, unter anderem auch das Dana Seniorenheim war dabei, die waren zum Beispiel, das war eins der Pflegeheime. Und bei Arbeitspaket 4 haben wir eben im Gesundheitsamt gesprochen, Lüneburg, mit verschiedenen Personen, Containment Scouts, mit der Leitung vom Gesundheitsamt, auch mit Ärzten und Ärztinnen, die dort in der Kontaktnachverfolgung involviert waren, um einfach zu verstehen, wie läuft eigentlich der Prozess ab, welche Systeme verwenden wir, wie kommunizieren die mit Labors, wie kommunizieren die mit Testcentern, wie kommunizieren die mit dem RKI, wie werden die Daten weitergegeben, wie werden die Daten aufbereitet, wie läuft es intern ab, wie läuft so eine Kontaktnachverfolgung ab. Und da war halt eigentlich zum Beispiel spannend, dass es meistens gar nicht mal die Kontaktnachverfolgung selber ist, die so lange dauert, sondern eigentlich eher die Seelsorge am Telefon. Also wenn dann Menschen angerufen werden, die dann sagen, ja, was muss ich jetzt tun? Wo kann ich jetzt hin? Ist das jetzt schlimm? Kann ich nochmal eine Rückfrage stellen? Also es waren meistens eher die Sachen, die Zeit gekostet haben in dem Prozess. Und natürlich, die Anzahl Systembrüche war natürlich auch nicht förderlich. Also mit Systembrüchen meine ich jetzt, dass man Daten von einem System ins andere übertragen muss. Und teilweise haben wir da auch die witzigsten Behilfslösungen gehört, dass man Daten in ein Word-Dokument, also eine extra Textdatei irgendwie rüber kopiert, weil die Kopierfunktion im Programm nicht richtig funktioniert hat. Und dann hat man sich halt darüber eine Krücke gebaut, dass man die Daten nicht jedes Mal selber händisch eingeben muss. Was gerade bei so Hotspots, wie jetzt, keine Ahnung, Schulklasse, 30 Personen haben sich auf einmal infiziert, war sowas halt dann nachher hilfreich. Aber natürlich auch Arbeitsaufwand.
Ich würde ganz gerne nochmal an den Punkt von Markus eben anknüpfen. Als wir die Interviews auch bei uns beim Landkreis gemacht haben, ist uns auch, also da ist uns auch nochmal ganz anders bewusst geworden, wie wichtig diese persönliche Ansprache nach wie vor ist und wie sie auch immer bleiben wird. Also wir reden immer viel von digitaler Transformation und Markus und ich sind ja auch große Fans davon. Allerdings ist es auch so, wenn wir können unseren Prozess zu einem gewissen Punkt digital transformieren und da haben wir auch gerade durch die Interviews und durch diesen Prozessoptimierungsblickwinkel einige Sachen finden können, wo wir gerade aktuell dran arbeiten und wo wir auch in einem anderen Projekt, da würde ich gerne gleich noch drauf eingehen, jetzt auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Allerdings gibt es einen Punkt, den wir nicht digital transformieren können und das auch gar nicht wollen in dem Punkt und das ist tatsächlich diese persönliche Ansprache, weil die haben wir festgestellt und das ist gerade beim Infektionsgeschehen und gerade in dem Punkt, Mensch, ich habe eine Infektion, ich will meine Kontakte schützen, was sind die nächsten Schritte, wie muss ich mich verhalten, auch wenn wir alle in der Gesellschaft wissen, was wir theoretisch zu tun haben, ist dann dieser Ansprechpunkt und diese Sicherheit, die man durch ein Gegenüber, mit dem man nochmal so sprechen kann, wie ich mich denn jetzt konkret verhalte, unglaublich wichtig. Und das finde ich auch ganz toll, dass wir diesen Punkt auch rausarbeiten konnten in dem Kontext.
Ja, ich glaube, dieser Aspekt der persönlichen Ebene ist total spannend und interessant auch mit einzubeziehen, weil genau, als du das gerade erzählt hast, da kann ich mich irgendwie auch selber total wiederfinden oder habe mich da ertappt. Ich glaube, es ist irgendwie total wichtig, dass man weiß, dass man irgendwie so eine Ansprechperson hat im Fall der Fälle. Und genau, finde diesen Aspekt ja sehr interessant, dass ihr das da auch sehr in dem Projekt dann irgendwie rausgefunden habt oder irgendwie mitgedacht habt. Und genau, jetzt vielleicht auch nochmal an dich, Christina, und deine Perspektive aus der Praxis. Was glaubst du denn, wie realistisch ist denn überhaupt die Implementation dieser neuen Technologien und wie ist da so der Bedarf und was sind denn gerade die Digitalisierungsstrategien auch im Gesundheitsamt?
Genau, wie es jetzt damit auch aktuell weitergeht. Wir haben, ich weiß noch, also als wir Interviews geführt haben und als wir uns dann den Prozess auch angeschaut haben, wir haben natürlich genau das auch nochmal schwarz auf weiß jetzt sehen können, was wir im Praxisalltag festgestellt haben. Also zum Beispiel die Medienbrüche, auf die Markus eben auch gerade auch eingegangen ist. Das ist natürlich was, was einen dann selbst auch immer nochmal ein bisschen fuchst, wo man sich sagt, ach Mensch, das müssen wir doch irgendwie eigentlich besser hinkriegen mit unseren Fachanwendungen, dass wir da auch die Daten, ne, ohne Brüche von A nach B transferieren können. Wir haben allerdings auch in dem Kontext gesehen, dass wir noch nicht das eine Tool haben, mit dem wir gerade die verschiedenen Perspektiven, wirklich ob das Schulen, ob das Pflegeheime sind, in der Kontaktnachverfolgung auch mit dem Ärzten und dem RKI komplett medienbruchfrei darstellen können, dass wir also auch an der Stelle alle Informationen kriegen, gleichzeitig aber auch dann alle kontaktieren können. Das ist so ein Punkt, an dem wir jetzt gerade noch weiterarbeiten. Und da waren wir ganz froh. Wir haben letztes Jahr ein Folgeprojekt durchbringen können. Das ist das Projekt Digitales, mein digitales Gesundheitsamt und ich im Landkreis Lüneburg. In dem Projekt sind wir momentan schwerpunktmäßig in dem Bereich Infektionsschutz unterwegs. Also es passte genau dann daran, auf Zielkontakt auch aufzubauen. Und also haben eine Digitalisierungsstrategie fürs Gesundheitsamt geschaffen, wo wir die verschiedenen Bereiche des Gesundheitsamts mit auffassen, aber vor allem, wo wir auch jetzt im zweiten Step dann hergegangen sind und unsere Prozesse alle erhoben haben. Und da ist halt auch ein großer Faktor nach wie vor der Punkt, wie melde ich denn ein Infektionsgeschehen und wie kann dabei die Kontaktnachverfolgung auch aussehen. Und da arbeiten wir jetzt gerade aktuell auch mit den Prozessen, die wir aus Zielkontakt bekommen haben und wollen jetzt eine Lösung finden für uns, wie wir in den verschiedenen Bereichen, wir haben ja auch gesetzliche Grundlagen, an die wir uns halten müssen, was Meldepflichten und Mitteilungspflichten betrifft, wie wir hier vor allem auch in Schulen und in Alten- und Pflegeheimen unterstützen können, die Kontaktnachverfolgung für den Bürger, für Eltern zum Beispiel, gerade wenn wir an Kindertagesstätten denken, so einfach wie möglich auch zu unterstützen, den Zugang einfach zu ermöglichen und da dann auch die Kontaktnachverfolgung so schnell wie möglich durchführen zu können.
Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, das ist sozusagen, also aufbauend auf dem Zielkontakt, dass ihr auch die Ergebnisse nutzen könnt. Und hast du da vielleicht nochmal so ein Beispiel, was irgendwie einem das nochmal so ein bisschen näher bringen könnte?
Ja, sehr gerne. Also wir hatten ganz frisch gestern tatsächlich noch ein Meeting dazu. Deshalb ist das wirklich ganz frisch noch gerade vorhanden, wo wir uns den Prozess der meldepflichtigen und der mitteilungspflichtigen Krankheiten und Wege nochmal angeschaut haben. Und
was ist da genau der Unterschied?
Genau, es gibt meldepflichtige Krankheiten, die zum Beispiel über die Ärzte konkret laufen, also wo der Bürger nicht selbst mitteilt, dass er eine Krankheit hat. Solche Fälle sind zum Beispiel die Hepatitis B-Infektion. Die wird beim Arzt festgestellt und der Arzt meldet die dann ans Gesundheitsamt und wir melden das dann wiederum ans RKI. Es gibt aber auch nur mitteilungspflichtige Krankheiten. Und das ist zum Beispiel schon, wenn wir an Schule denken, an Kindertagesstätten, wenn das Kind einfach krank ist und man sagt, okay, heute kommt mein Kind mit einem grippalen Infekt nicht zur Schule, dann ist das eine Mitteilung, die abgegeben wird. Und auch da an der Stelle wollen wir ja Infektionen verringern und vermeiden. Und alleine, wenn wir solche Infektionsherde oder sagen wir den Arbeitsalltag dort vor Ort bei Meldung der Infektion verringern können, also den Aufwand auch für die Schulsekretariate, den Aufwand für Eltern, das wäre natürlich schon eine große Hilfe. Und das ist jetzt auch der Punkt, Infektionen, wir haben das mit der Corona-Pandemie gemerkt, wir haben ja aber Infektionen auch noch weiter darüber hinaus im Alltag, dass wir das auch auf diese verschiedenen Infektionskrankheiten transferieren und uns die Prozesse anschauen. Wie gesagt, momentan war jetzt gerade die Idee, dass wir an der Stelle der mitteilungspflichtigen Infektion arbeiten, wo wir versuchen wollen, den Prozess der Mitteilung zu vereinfachen. Und da arbeiten wir natürlich jetzt mit den Prozessen, die gerade in Zielkontakt erhoben worden sind, schauen uns das nochmal genau an, in welchem System haben wir gearbeitet, wo sind die Medienbrüche vonstatten gegangen. Oder an der Stelle würden wir halt ganz gerne im Projekt Digitales dann auch direkt die Möglichkeiten bieten, dort zu unterstützen und dort die erste Ansprechperson zu sein mit dem Projekt und dann, wie gesagt, die unterschiedlichen Kommunikationskanäle für den Bürger zur Verfügung zu stellen.
Ich musste gerade noch dran denken, dass vorhin ja auch der Aspekt war von Kommunikation und dass es ja irgendwie auch viele sozusagen auf so einer persönlichen Ebene es einfach sehr wichtig ist, dass man dann auch mit einer realen Person vielleicht auch sprechen könnte. Und das fällt ja dann so ein bisschen weg, so stelle ich mir es auf jeden Fall vor, wenn dann die Prozesse digitalisiert werden. Und habt ihr da irgendwie, also jetzt auch nochmal in Bezug auf das Zielkontakt, da war ja auch das dritte Arbeitspaket, das mit dem, mit der Akzeptanz und diese psychologische Ebene. Und da habe ich mich gerade noch gefragt, zu welchen Ergebnissen ihr da doch mal gekommen seid und wie auch sozusagen die fortschreitende Digitalisierung auch, was es da für Strategien gibt, dass halt trotzdem diese persönliche Ebene nicht wegfällt, weil ja für viele auch das dann auch zusammenhängt mit Akzeptanz, okay, irgendwie sind viele skeptisch, okay, jetzt wird irgendwas digitalisiert, auch gerade ältere Generationen zum Beispiel, die halt nicht damit aufgewachsen sind. Und genau da habe ich mich noch gefragt, welche Rolle dieser Aspekt gespielt hat in dem Projekt und jetzt auch zukünftig.
Okay, also sind es ein paar Sachen, auf die ich antworten würde. Zunächst einmal mit dem Aspekt Technologieakzeptanz und Seelsorge. Also ich würde sagen, man muss da auf jeden Fall auch unterscheiden, ne, was ist der Anwendungsfall, also was ist der Kontext, in dem diese Technologie denn gerade eingesetzt wird und wer sind dann die. Wir sprechen dann gerne von Stakeholdern, also die beteiligten Personen und Interessengruppen und was haben die denn da, was ist deren Interesse und deren Ziel? Und da würde ich mal behaupten, also ich mache jetzt mal die Annahme, dass die Interessen und Ziele der Stakeholdergruppe Pfleger, Pflegerinnen und dann Besucher, Besucherinnen und Bewohner in so einem Heim eine andere ist als die jetzt von Eltern, die eine mitteilungspflichtige Krankheit irgendwie der Schule melden müssen. Ich kann mir vorstellen, so als Elternteil, willst zur Arbeit, dein Kind ist krank, musst irgendwie regeln, dass du, keine Ahnung, Kind krank bekommst und dann irgendwie der Schule das Ding noch melden. Also ich bezweifle jetzt mal, dass die meisten da anrufen, weil sie auch eine halbe Stunde mit der Sekretärin oder dem Sekretär an der Schule diskutieren möchten, wie man das jetzt genau macht. Sondern die rufen halt an, weil es halt der schnellere Weg gerade ist. Und ich glaube, wenn man denen, ich sage jetzt mal, eine Applikation, also Anwendung auf dem Smartphone irgendwie bereitstellen könnte mit irgendeiner Schnittstelle, man sagen kann, hier, schau her, das ist das Problem. Und am Schluss kannst du vielleicht sogar noch über die Krankmeldung irgendwie hochladen vom Arzt. Weiß nicht, ob man das überhaupt muss, aber ja, sowas in der Art. Ich glaube, die würden sowas dankbar annehmen. Also dann zu dem Thema mit dem Digital Divide, also was du meintest, dass ja manche Menschen weniger oder mehr Zugang haben zu digitalen Themen, sei es weil Endgeräte, sei es weil Zugriff auf Systeme oder einfach auch mehr damit mit verbunden, aufgewachsen, wie auch immer, muss man natürlich sagen, dass es wichtig ist, generell Prozesse einfach an der Stelle auch immer nicht nur digital zu denken, sondern eben auch den Ersatzprozess dazu zu denken. Da gibt es auch ein komplettes Forschungsfeld dazu, befassen sich mit Business Continuity, heißt also das Geschäft fortführen, auch wenn irgendwie inzwischen Fall kommt, System beispielsweise ausfällt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so eine Plattform wäre aus irgendeinem Grund, also jetzt sagen wir mal, ich habe es gesagt, Plattform, aber diese Anwendung würde nicht funktionieren an irgendeinem besonderen Tag, dann muss es ja irgendwie auch einen Alternativprozess geben, selbst für die Menschen, die normalerweise das Ganze mit einer Anwendung melden würden. Und genauso ist es halt dann auch der Fall, wenn ich jetzt dann halt Menschen habe, die sagen, ich kann mit der Technologie nicht anfangen. Ja? Was natürlich aber nicht der Alternativprozess sein sollte, aus meiner Sicht jetzt in dem konkreten Beispiel, dass man dann doch wieder in der Schule anruft, weil dann werde ich wahrscheinlich Menschen haben, die, obwohl es den Digitalprozess gibt, immer noch den Alternativprozess nehmen, weil irgendwie die Nummer der Schule gerade griffbereiter ist oder man die anwendig runtergeladen hat. Genau, oder aus Gewohnheit. Ja. Also ich glaube, dass die Frage der Technologieakzeptanz auf jeden Fall eine Frage des Anwendungsfalls und der Interessengruppen ist und welche Interessen die einfach damit auch verfolgen und welche Expertise oder welchen Hang die zu digitalen Technologien und Prozessen an der Stelle einfach haben und mitbringen. Und ein anderer Aspekt, den ich noch spannend fand, bei dem, was Christina erzählt hat, ist, wir haben natürlich jetzt, also Gesundheitsamt Lüneburg und Leuphana-Universität haben in dem Projekt jetzt eng miteinander zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben uns natürlich die Prozesse genau vom Gesundheitsamt Lüneburg angeschaut. Jetzt ist es aber so, dass die Prozesse höchstwahrscheinlich in einem anderen Gesundheitsamt, also wir haben auch einmal mit dem Gesundheitsamt Hamm gesprochen, dass da die Prozesse natürlich ein klein bisschen anders ausschauen. Aber am Ende des Tages haben sie zum Beispiel die gleichen Partner. Mit Partner meine ich jetzt Labore, Ärzte, das RKI. Das heißt, sie haben eigentlich ähnliche Schnittstellen und befinden sich somit in der ähnlichen Infrastruktur. Wahrscheinlich haben sie auch genau die gleichen gesetzlichen Grundlagen. Das heißt, es muss da auch diese Meldungen und mitteilungspflichtigen Themen geben, die sie irgendwie umsetzen müssen. Und was da aus meiner Sicht auch eine Erkenntnis ist, dass es keine Insellösung jetzt irgendwie geben sollte, von Landkreis zu Landkreis. Also ich meine, jetzt haben wir hier Landkreis Lüneburg, dann ist, da hast du, keine Ahnung, ihr Nachbarlandkreis noch in Niedersachsen. Jetzt bin ich nicht von hier, ist ein bisschen schwierig, aber
Landkreis Harburg, Landkreis Uelzen könnten wir damit einstreuen.
Zum Beispiel, ja, oder auch da, wo ich herkomme, nimmst du, keine Ahnung, Stadtkreis und den Landkreis Karlsruhe, da hast du schon mal zwei direkt nebeneinander. Der eine sitzt sogar in dem anderen, komplett umschlossen, so geografisch, und da sieht man dann, die haben natürlich ähnliche Prozesse, die haben ähnliche Probleme, und was natürlich jetzt nicht hilft, ist, wenn jetzt jeder von denen anfängt, sich seine Insellösung zu bauen, und dann stell dir vor, du bewegst dich, du ziehst um als Bürger, Bürgerin von einem Landkreis in den anderen und auf einmal brauchst du eine neue App. Ja, also ich habe genügend Apps auf meinem Smartphone. Und ich glaube, was wir da auch in der Diskussion, also Christina und Landkreis Lüneburg und auch wir in der Leuphana jetzt in Diskussion im Projekt auch herausarbeiten konnten, ist, dass das Ziel eigentlich sein müsste, dass man eine Plattform und Infrastruktur aufbaut, über die man verschiedene Dienstleistungen jetzt an der Stelle bereitstellen kann. Und eben jetzt nicht nur eine Insellösung baut für die Kontaktnachverfolgung von Infektionskrankheiten, die über die Luft übertragen werden. Ich meine, das ist auch noch was man dazu sagen muss, ne? Dass der Kontext hier war Covid-19 und entsprechende Infektionskrankheit, die über die Luft übertragen wird mit gewissen Inkubationszeiten. Wenn jetzt morgen, was wir nicht hoffen, eine andere Infektionskrankheit um die Ecke kommt, die zum Beispiel über Schmierinfektionen übertragen wird oder eine kürzigere Inkubationszeit hat, dann haben wir plötzlich ganz andere Anforderungen an die Kontaktnachverfolgung.
Und das ist so genau das Spannende, was man halt jetzt auch dann im Nachhinein betrachten kann. Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Infektionen denn eigentlich um? Und wie können wir die langfristig dann auch, also wie können wir als Landkreis, als Gesundheitsamt so agil sein und immer wieder auf die sich verändernden Rahmenbedingungen rund um die Infektion reagieren? Wie können wir sie aber dann auch so nachverfolgen und nutzen? Und dann auch, wie gesagt, wir haben ja auch Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Landkreisgrenzen hinweg bewegen. Wie gehen wir denn auch damit um? Und da haben wir, da freue ich mich auch zum Beispiel jetzt in dem Projekt Digitales drüber, dass wir da auch diese Transferoption nochmal ganz anders nutzen können durch die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsämtern tatsächlich auch deutschlandweit, dass wir da dann auch unser Wissen ganz anders nochmal mitteilen können. Und da fließt natürlich dann auch einiges von Ziel mit ein. Ja.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ob es denn auch schon Kooperationen gibt zwischen den Gesundheitsämtern, wie da gerade der Stand der Dinge ist.
Genau, also wir haben ja, wie gesagt, wir hatten ja das Projekt Zielkontakt. Wir haben jetzt noch ein zweites Projekt, was sich vor allem auf die Digitalisierung nur im Gesundheitsamt, Schwerpunkt Infektionsschutz, konzentriert. Da hatten wir das große Glück, die große Ehre, dass wir letztes Jahr als eines der Musterprojekte ernannt worden sind. Vom Bundesministerium für Gesundheit ist das gefördert. Wir haben da einen Rahmen von ca. 800.000 Euro, die wir zur Umsetzung nutzen können, um das Gesundheitsamt im Bereich des Infektionsschutzes digital zu transformieren. Und hier haben wir als ganz, ganz große Arbeitspakete auch mit drin, dass wir, wie gesagt, den Transfer und die Skalierbarkeit für andere Gesundheitsämter ermöglichen. Also Markus hat das eben schon ganz richtig dargestellt. Wir haben natürlich die gleichen gesetzlichen Grundlagen. Wir sind aber im föderalen System, sodass natürlich auch jedes Bundesland mit seinen Gesundheitsämtern auch nochmal andere Absprachen treffen kann. Das heißt, wie die Gesundheitsämter dann nochmal im Detail agieren, im Detailprozess, sind dann doch nochmal anders. Jedoch sind unsere Stakeholder, unsere Partner, unsere Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten, von Ärzten, Kliniken, vom RKI, der Bürger natürlich im Fokus, dann immer wiederum die gleichen. Und wir haben natürlich einen Markt mit unterschiedlichen Softwareanbietern, den wir da bedienen können. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in den verschiedenen Transfergesprächen rund um das Projekt Digitales, rund um die Förderung des öffentlichen Gesundheitsdienstes schon Schnittstellen bilden können mit anderen Gesundheitsämtern, wo wir gesehen haben, okay, die nutzen die gleichen Systeme wie wir. Das heißt, die brauchen auch die gleichen Schnittstellen. Die haben ähnliche Prozesse, die können wir uns gemeinsam dann auch abschauen können, gucken, okay, wo nutzt ihr gerade was, wie nutzen wir das, können wir da eventuell auch den Weg gemeinsam gehen, wenn wir uns um neue Entwicklungen bemühen oder um Prozessoptimierungen, Einsatz neuer Technologien, anderer Software. Das hilft natürlich enorm und da werden wir auch ganz stark unterstützt vom Niedersächsischen Landkreistag, der uns da auch auf der Länderebene unterstützt und da hoffe ich, dass wir dann auch in Zukunft unsere Ergebnisse nochmal weiter streuen können.
Ja, das klingt auf jeden Fall total sinnvoll und hilfreich, dass es auch diese Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Landkreisen und zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern im Vordergrund steht und ja, weil es ja auch im Endeffekt für die BürgerInnen einfacher macht, also wie Markus schon erwähnt hat, dass du halt nicht irgendwie, wenn du in ein neues Bundesland ziehst, dass du dann irgendwie dich an ein total neues System gewöhnen musst, sondern dass es halt irgendwie eine Vereinheitlichung angestrebt wird, die es dann im Endeffekt für alle einfacher und übersichtlicher macht. Und genau, also vielleicht auch nochmal in Bezug aufs Zielkontaktprojekt, welche Learnings habt ihr denn insgesamt noch daraus mitgenommen? Also ihr habt ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber ja, vielleicht nochmal so einen Überblick zu bekommen, was ihr daraus mitgenommen habt, weil ja auch zum Beispiel Christina, du bist irgendwie frisch als Chief Digital Officer eingestellt worden und dann direkt im Zielkontaktprojekt gelandet. Und ja, erzählt doch gerne mal.
Naja, ein Learning ist für mich auf jeden Fall, dass es ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben angefangen im Projekt mit der Zielsetzung, Kontaktnachverfolgung zu verbessern und damit halt diese Annahme, ne, du musst versuchen, die Menschen zu identifizieren, die irgendwie mit dem Infektionsherd in Berührung waren. Was wir natürlich jetzt darüber festgestellt haben über das Projekt ist, dass zum Beispiel gerade Lösungen aus dem Arbeitspaket 1 und 2, wo es um die Sensoren geht, natürlich auch ganz andere Anwendungsfälle unterstützen können und damit vielleicht nicht zwingend identifizieren können, wer jetzt in dem Kontaktherd war, aber sie können zumindest mal auch dabei helfen, Räumlichkeiten so anzuordnen, dass es zu weniger Infektionsfällen in der Phase von der Pandemie kommt. Also dass man zum Beispiel Nadelöhre identifiziert, sei es gewisse Gänge, sei es zum Beispiel auch zu gucken, jetzt gerade sowas wie diese Infrarotsensoren kann man auch super jetzt in Umkleidekabinen verwenden, weil du ja im Prinzip nichts siehst. Also du weißt ja nur, da ist jemand. Und dann weißt du ja auch, da waren zum gleichen Zeitpunkt irgendwie gleiche Menschen. Dann kannst du auch irgendwie gucken, keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel ein Badepark ist, wer war denn dann auch gerade? Dann kannst du zumindest mal den Menschen irgendwie informieren und habt irgendwie Obacht oder so. Also da gibt es auch, sind auch ganz spannende andere Anwendungsfälle einfach daraus entstanden. Aber ich glaube, so das übergeordnete Learning ist auf jeden Fall, was ich auch schon meinte, dass man auf keinen Fall irgendwie Insellösungen bauen sollte. Das Ziel müsste eigentlich eher sein, dass man sich auf klare Schnittstellen, sage ich jetzt mal, zwischen Interessengruppen einigt, dass das RKI zum Beispiel klar vorgibt, wie kann man an das RKI Daten senden, welche Daten sind da vielleicht dann auch erforderlich. Und die Technologien heutzutage ermöglichen uns auch was, was Christine angesprochen hat. Natürlich aufgrund des föderalistischen Systems gibt es nochmal individuelle Ansprachen in den einzelnen Ländern und in den einzelnen Landkreisen, wie dann der Prozess auch umgesetzt wird. Dann fragt halt der eine noch das eine Feld ab, also das eine Datenfeld, und der andere fragt es zum Beispiel jetzt nicht mehr ab. Oder es wird an einen Akteur weitergeleitet, weil der die Information irgendwie auch bekommen soll. Aber das sind zum Beispiel Dinge, die kann man relativ flexibel anpassen. Also das ist kein Hexenwerk, sofern es diese agile Infrastruktur dahinter gibt. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch so eins der Riesen-Learnings. Und einer der nächsten Schritte wäre auch, verschiedene Akteure noch mit, also weiter einzubinden in weiteren Projekten. Und aus meiner Sicht ist auch das digitale Projekt vom Landkreis Lüneburg, der jetzt auch ein richtiger Schritt in die Richtung, eben auch zu zeigen, es geht hier nicht nur um Kontaktnachverfolgung, weil ich meine, die Pandemie ist zum Glück vorbei. Es gibt einfach auch noch andere meldepflichtige und mitteilungspflichtige Krankheiten oder auch andere Prozesse, die das Gesundheitsamt betreut, die auch aufzeigen, dass es eigentlich ziemlich wichtig ist, sich mal im Klaren zu sein, welche Prozesse haben wir und wie können wir die über eine agile Infrastruktur abbilden. Und zwar nicht nur in einem Landkreis, sondern am besten halt eigentlich über die ganze Republik.
Da würde ich gerne direkt dran anknüpfen. Also zum einen ist es natürlich eine mega Chance für uns gewesen, auch in der Kombination aus Landkreis und vor allem mit der Leuphana zusammen, einen wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert zu erarbeiten. Das war einfach auch ein super spannender Prozess. Denn auch das, was Markus gerade schon gesagt hat, dieser ganze Prozess rum und das Infektionsgeschehen, und ich meine, wir haben uns jetzt erstmal auf Covid-19 konzentriert, ist super komplex, super spannend tatsächlich nachzuvollziehen. Und was wir daraus jetzt lernen können für, wie gesagt, andere Infektionskrankheiten, ob wir da, ne, über Aerosolverbreitung oder über Schmierverbreitung sprechen, das sind unterschiedliche Infektionen, die wir unterschiedlich handhaben können, wovon wir auch immer wieder neue, teilweise aber auch bekannte haben, in unterschiedlichen Stadien, unterschiedlichen Varianten, mit denen wir arbeiten. Und da jetzt auch eine Lösung zu finden, wie wir nicht nur Covid, sondern vor allem auch diese anderen Infektionskrankheiten, die wir täglich haben, nachvollziehen können, die Kontakte nachhalten können und damit zum Wohle des Bürgers, zum Schutz des Bürgers die Infektion niedrig halten können. Das ist ja, wie gesagt, das große Ziel. Und da freue ich mich, dass wir da jetzt, wie gesagt, dieses Learning haben aus der Komplexität, aber jetzt auch die Chance haben, die Übertragbarkeit und die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsämtern zu fördern und an der Stelle weiterzugehen. Und dann wieder mal auch noch mit diesem Schwerpunkt, dass wir jetzt durch den Prozess, wir werden natürlich nicht alles auf einmal irgendwie erledigen können, aber dass man jetzt dann auch durch das Projekt Digitales die Möglichkeit hat, Schwerpunkte zu legen, an denen wir konkret jetzt arbeiten können, wo wir an Beispielen konkret das Infektionsgeschehen in Zukunft dann hoffentlich weiter eindämmen können. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, eine der großen Ideen war jetzt ja schon mal, sich die Schnittstelle anzuschauen mit den mitteilungspflichtigen Krankheiten. Ich bin mal gespannt, wie wir das, so ein Projekt, es hat ja immer seine Höhen und Tiefen. Und da gibt es ja dann immer die Möglichkeiten, nochmal zu gucken. Also entwickelt sich ja, ist das jetzt das richtige Anwendungsgebiet, was wir uns da gestern überlegt haben. Da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, wie wir da dann auch konkret mit den Ergebnissen aus unserem Zielkontaktprojekt arbeiten können und die dort einpflanzen können, wie sich das dann auch in Zukunft noch weiterentwickelt. Und da freue ich mich wirklich schon drauf. Das wird eine ganz spannende Zeit.
Ja, schön. Ich habe noch vielleicht noch einmal abschließend, ist mir eben noch gerade bei deinem Beitrag, Markus, eingefallen, weil du hattest ja gesagt, dass zum Beispiel man diese Technologien auch in Umkleidekabinen oder sowas benutzen könnte. Und ich habe mich gerade noch gefragt, ob auch andere Branchen, also jetzt vielleicht gar nicht so gekoppelt an Infektionskrankheiten, aber auch aufmerksam geworden sind auf das Projekt oder auf diese Technologien, weil zum Beispiel Supermärkte oder ja generell, also geht es ja auch um öffentliche Orte, um ja, also ob da irgendwie andere Branchen darauf aufmerksam geworden sind und die Technologien auch in anderen Kontexten nutzen könnten, also
ja, also darauf aufmerksam im Sinne von, dass uns irgendjemand jetzt kontaktiert hat und gesagt hat, so Hammer, ne? Ja, kann man das nicht bei uns einsetzen? Nein, leider nein. Aber natürlich, und ich meine, das ist auch der Vorteil immer von so praxisnahen Projekten oder halt auch Projekten mit Praxispartnern und Partnerinnen zusammen, dass man eben einfach auch in das Gespräch kommt. Wir hatten zum Beispiel beim AP1, wo es um diese Infrarotsensoren geht, hatten wir dann auch mehrmals den Austausch mit dem Dana Seniorenheim, um einfach zu schauen, wie könnte man das jetzt eigentlich im Seniorenheim auch einsetzen, diese Infrarotsensoren. Und da war halt zum Beispiel eine Idee, dass man gerade jetzt bei so Gemeinschaftsräumen drauf gucken könnte, wo sind denn Knubbel, wo sind denn viele Menschen und kann man die vielleicht einfach auch anders anordnen. Und dieses anders anordnen, gucken, wo sind Menschen, kann ich mir jetzt persönlich zum Beispiel auch super gut in einem komplett anderen Kontext vorstellen, zum Beispiel im Supermarkt oder in einem Geschäft, dass man einfach schaut, also man hat ja manchmal in diesen Läden über verschiedene Wochen Aktionsräume und dann haben die andere Displays, also andere Produkte werden dann da ausgestellt. Und wenn du dann über so Infrarotsensoren deinen Laden irgendwie mappen kannst und rausfinden kannst, bei welcher Anordnung die Menschen wo stehen bleiben, ne? Also dann kannst du halt Daten darüber, also Erkenntnisse, also Daten sammeln und über diese Daten Erkenntnisse gewinnen, wie du deinen Supermarket-Floor, irgendwie, also deinen Geschäftsraum irgendwie aufbauen musst, damit Leute vor deinem Display stehen bleiben von gewissen Produkten. Also sowas könnte ich mir da zum Beispiel vorstellen. Oder in Produktionshallen könnte man zum Beispiel auch schauen, da gibt es manche Bereiche, wo eine Maschine nur funktionieren darf, wenn Menschen nicht mehr irgendwie in der Nähe sind. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man über Infrarotsensoren auch testen könnte oder prüfen könnte. Müsste wahrscheinlich die Konfiguration ändern, die Berechnungsmodelle, weil die Maschine ja auch Wärme abgibt. Aber da können wir zum Beispiel vorstellen, dass du auch so überall dann schauen kannst, ist da noch jemand im Umkreis? Also wäre ein weiterer Anwendungsfall im komplett anderen Kontext. Also die Möglichkeiten gibt es da viele. Also ich meine, wir haben ja grundlegend einfach mal nur geschaut, wie kann man so Sensoren einsetzen? Natürlich im Anwendungsfall Kontaktnachverfolgung. Aber dass solche Sensoren und die entsprechenden Daten, die produzieren, dann auch in anderen Anwendungsfällen sinnvolle Ergebnisse liefern können, ja, definitiv.
Aber am Ende haben wir da auch wieder einen ganz guten Transfer zurück zu unserem Projekt. Selbst wenn wir alles digital dort machen könnten und digital abbilden könnten, wenn wir am Ende irgendwas suchen, würden wir trotzdem wieder fragen. Also in dem Sinne auch nochmal eines der großen Learnings, die wir im Projekt haben. Auch wenn wir uns die Prozesse anschauen und schauen, wie wir unterstützen können durch digitale Hilfsmittel, ist der persönliche Kontakt auch gerade nochmal in dem Projekt Zielkontakt, wenn es um Infektionen geht, was einfach auf einer persönlichen Ebene uns in der Gesellschaft als Menschen nochmal ganz anders auch mitnimmt. Emotional ist die persönliche Ansprache und jemanden vor Ort zu haben, den man fragen kann. Ähnlich wie im Supermarkt, wenn man sich verlaufen hat und noch irgendwas im Regal sucht. Eine der wichtigsten Punkte, die wir nach wie vor immer wieder bereitstellen werden und wollen.
Ja, ich denke, das sind total schöne abschließende Worte, um diese Folge zu beenden und auch noch einmal an dieser Stelle diese Wichtigkeit der persönlichen Ebene hervorzuheben. Denn trotz den spannenden und vielversprechenden Technologien, die hier vorgestellt wurden, darf halt, wie er halt auch schon meinte, diese menschliche Ebene und das Bedürfnis der Persönlichkeit nicht außer Acht gelassen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich unsere Gesellschaft mit der fortschreitenden Digitalisierung bezogen auf jegliche Bereiche verändern und transformieren wird und bin mir auch sicher, dass noch viele Herausforderungen und Möglichkeiten auf uns zukommen werden. Und genau, ich bedanke mich für eure Zeit und eure spannenden Perspektiven und Einblicke in eure Arbeit in diesem Bereich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein durften.